Eigentlich müssten wir täglich reden, um alles abzudecken, weil die Welt dreht sich irgendwie schneller, zumindest gefühlt. Und da reicht manchmal eine Woche gar nicht, um alles abzuarbeiten. Aber wir müssen ja auch nicht alles abarbeiten. Aber wir fangen mal damit an. Ich freue mich sehr, dass ich wieder mit Sergei Lochthofen sprechen darf. Hallo, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie natürlich. Ja.
Sagen Sie, Gerhard Schröder, das ist doch, die einen sagen, den kann man nicht mehr ernst nehmen. Die anderen sagen, ja, den muss man schon noch ernst nehmen, weil er noch eine Rolle spielt. Was sagen Sie, spielt Gerhard Schröder noch eine Rolle, vielleicht auch in Zukunft?
Ja, es war auf jeden Fall eine Überraschung, die der Putin da gelandet hat, dass plötzlich dieser Name, der selbst in Deutschland ja ziemlich weit in der Versenkung verschwunden ist, plötzlich auffloppt. Jetzt wird nur spekuliert, hat er denn eine Chance als Vermittler? Natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass die Ukrainer Gerhard Schröder annehmen, weil natürlich die Nähe von Schröder an Putin sehr stark ist und Putin ja Schröder über viele Jahre mit viel Geld subventioniert hat. Also insofern sage ich mal, ist das eine reine Showveranstaltung. Ich habe mit Interesse mal mir das Protokoll der Pressekonferenz, die am Abend, am Tag des Sieges, also am 9. Mai, von Putin gegeben worden ist. Der Tag ist ja nicht so verlaufen, wie er sich vorgestellt hat. Am Morgen die Parade, ich weiß nicht, ob Sie mal da reingeschaut haben oder Bilder gesehen haben. Ich habe sie mir in Gänze angetan, weil ich nun politisch interessierter Mensch bin. Also die russische Variante aus dem russischen Kanal 1. Und man merkte schon, dass das alles sehr nicht nach dem Wunsch von Putin lief. Er hat Angst, nachdem Maduro entführt worden ist. Er hat Angst, nachdem die ganze Spitze im Iran umgebracht worden ist. Er hat Angst, dass er selbst auch sehr schnell dran sein kann. Ob das nun, sagen wir mal, jemand aus dem Ausland ist, glaube ich nicht. Aber auch im Inneren gibt es ja genug Feinde, die mit seinem Regime ja nicht unbedingt einverstanden sind in der Spitze, in der Elite des Landes. Und dann hat er abends, nachdem auch die Gespräche mit internationalen Gästen ja, sagen wir mal, eher mäßig verliefen, es war ja fast niemand da, außer Lukaschenko aus Weißrussland oder dem kasachischen Präsidenten. Es wurde sehr hervorgehoben in der russischen offiziellen Berichterstattung, dass der Präsident von Nordossetien und Südossetien oder aus dem Kaukasus irgendwo, den kein Mensch im Prinzip kennt, da von Putin empfangen worden ist. Das zeigt einfach, dass das alles nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Und dann hat er plötzlich eine Pressekonferenz gegeben. Die Kollegen mussten 2 oder 3 Stunden warten, wurden in den Kreml bestellt und dann ging es los. Und ich glaube, die Berichterstattung bei uns darüber ist ein bisschen oberflächlich. Mhm. Weil es entsteht ja der Eindruck, der Putin wollte verhandeln und hätte ein echtes Angebot gemacht und er würde sozusagen seine Position langsam verlassen. Aber im Kleingedruckten dieser Pressekonferenz stand, dass man natürlich den Donbass im Ganzen haben will. Und wenn die also nach wie vor an dieser Maximalforderung festhält und wenn die Ukrainer das nicht freiwillig abgeben, das heißt ihr Territorium an die Russen übergeben, dann wird es eben mit kriegerischen Mitteln gemacht. Der Verteidigungsminister wird von ihm zitiert, dass der Meinung ist, dass man sozusagen relativ schnell dazu kommt, den Rest des Donbass zu besetzen. Das war die Botschaft, unterschwellig auch nach innen hinein und nicht nur die Frage, ob Schröder da auftritt oder nicht auftritt. Ich glaube, das sollte ein bisschen ablenken von dem konfusen Situation, die in Russland entstanden ist und seiner Angst, dass er eventuell doch einem Putsch oder wer auch immer zum Opfer fallen könnte.
Hm. Ist es eine dieser vielen verfahrenen Situationen auf der Welt, wo man irgendwie gar keinen Hoffnungsschimmer sieht, dass es die Ukraine ist, der Nahostkonflikt, das ist ja der Irankrieg, das macht ratlos, oder?
Na, ratlos nicht, aber es zeigt, wie schwer solche Dinge wieder einzuhegen sind. Das heißt, wenn der Krieg erstmal läuft und wenn wir erstmal zulassen, alle gemeinsam, dass Kriege möglich sind, und das ist im Augenblick der Fall, auch infolge des Ukraine-Kriegs. Der Iran-Krieg wäre vorher so in dieser Form aus meiner Sicht nicht möglich gewesen. Also es nehmen sich diejenigen, die die Macht und die Kraft dazu haben, das Recht raus, Nachbarn zu überfallen, andere zu bombardieren. Auch Israel spielt da ja eine Rolle mit. Das heißt, die Amerikaner behaupten ja unterschwellig, sie seien gedrängt worden zu diesem Schlag gegen den Iran, weil die Israelis nicht mehr zurückhalten wollten. Also ich will nur deutlich machen, in einer Atmosphäre, wo überall Kriege laufen, kommen auch neue dazu. Das ist eine Ansteckungsgefahr und das haben wir in der internationalen Politik. Deswegen wäre es gut, wenn wir in der Ukraine ein Stück vorankommen würden. Es sah vor einem halben, dreiviertel Jahr für die Ukraine sehr schlecht aus. Wir haben fast jeden Tag Nachrichten gehabt, dass die Russen vorrücken. Im Augenblick ist das Gegenteil der Fall und die Ukrainer sind auch in der Lage, Russland, was ich ja immer auch befürwortet habe, im tiefen Inneren des Landes Schläge, vor allem in Militäreinrichtungen, aber auch in die Energieversorgung, Erdölversorgung hineinzuschlagen. Das ist etwas, was empfindlich in Russland wahrgenommen wird. Das ist, trägt zu einem Umschwung auch in der Stimmung, in der Bevölkerung bei. Bis dahin war der Krieg irgendwo weit weg. Man hatte nichts damit zu tun. Inzwischen sind Schwarzmeerstrände verseucht. Inzwischen brennt es irgendwo im Ural. Man sieht das auch im Internet, das in zunehmender Weise zensiert wird. Man will so chinesische Verhältnisse in Russland durchsetzen. Das schafft zusätzlichen Unmut. Das heißt, Putin merkt schon, also er muss zu irgendeiner Lösung kommen und die Lösung, glaube ich, bei so einem Mann kann immer wieder nur sein, den Krieg zu intensivieren, was ihm aber selbst auch sehr schwer fällt.
In diesen Zeiten pazifistische Haltung zu vertreten und gegen den Krieg zu sein, ist auf der einen Seite leicht, wenn man sagt, ich bin gegen Krieg, andererseits ist es auch schwer, also es geht ja auch um Verteidigung, wenn man sich allerdings anschaut, dass die Wirtschaft wächst in Deutschland, weil die Rüstungsindustrie boomt, ist das auch schwer zu ertragen, oder?
Ja, das ist natürlich aber absehbar gewesen, wenn Sie unsere Gespräche so vor 3-4 Jahren erinnern. Wir haben gleich ab zu Beginn des Überfalls Putins auf die Ukraine gesagt, das wird der ganzen Rüstungsindustrie in der Welt einen großen Aufschwung verschaffen, weil natürlich die Gefahr da ist, dass der so nicht stehen bleibt. Wir sehen ja, die Karte in Europa hat sich ja auf andere Weise, nicht nur auf kriegerische Weise verändert. Schweden und Finnland sind heute in der NATO. Und Finnland hat die längste NATO-Grenze mit Russland, die es vorher so in der Form gar nicht gab. Also die Finnen haben sie aus allem rausgehalten. Die Russen sind auch empört darüber. Putin hat auch jetzt wieder darüber schwadroniert, auch bei diesem Pressegespräch, dass er gar nicht verstehen kann, was die Finnen da treiben, wie kommen die dazu, sich so zu verhalten und so weiter. Aber es ist natürlich ein tiefer Schrecken vielen Ländern im Augenblick, ja, in Lettland, in Litauen, in Estland, in Deutschland gibt es vor allem auch in Ostdeutschland einen Haufen Leute, die sagen, ja, der Putin hat ja nicht Unrecht, wieso sind die in der NATO und so weiter. Wenn die nicht in der NATO wären, wären die schon längst verschluckt worden von ihm. In alter russischer imperialer Manier. Das heißt also, ja, wir haben das sehen können und deswegen müssen wir uns ja auch bei Putin in jeder Hinsicht für die hohen Energiepreise, für den Krieg, für die Kosten, die damit zusammenhängen, für die Aufrüstung, alles das hat was mit Putin zu tun in seinem unsäglichen Krieg. Den müssen wir beenden, dann haben wir vielleicht wieder Chance, etwas vernünftiger die Dinge zu sehen.
Offensichtlich ist die Bundesregierung und der Kanzler nach einem Jahr sehr unbeliebt. Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Das hat verschiedene Gründe. Es ist die Weltlage, es ist die Situation in Deutschland. Ja, und nicht nur die Äußerungen von Merz. Und jetzt knallt ihm auch noch der Bundestag eine richtige Klatsche ins Gesicht. Das war doch eine Klatsche, oder? Die Ablehnung der Entlastungsprämie?
Der Bundesrat, Sie haben sich jetzt ein bisschen
Der Bundesrat.
Ja, das ist verständlich. Vor allem auch die eigenen CDU-geführten Länder oder da, wo auch die SPD dran ist, die haben alle gemeinsam natürlich eben die rote Karte gezeigt, weil er auf ihre Kosten diese ganzen Dinge machen wollte. Also er wollte spendabel sein, ohne selbst ins Portemonnaie zu greifen, in dem nicht viel ist. Das ist ja vollkommen klar. Also wir haben eine Situation nach einem Jahr, die hätte man dem Merz ja so ohne weiteres nicht zugetraut. Es gab ja immer kritische Stimmen, die sagten, der hat keine Regierungserfahrung, der hat nie ein richtiges Amt gehabt, der hat nie eine Wahl sozusagen irgendwo auf dem Lande gewonnen. Und es zeigt sich, dass er wirklich, ja, sage ich mal, nicht das Gefühl hat auch fürs Land. Er sorgt immer wieder für Diskussionen, die völlig sinnlos sind, unproduktiv. Er muss dann wieder sich korrigieren. Denken Sie nur bei der Rente und denken Sie nur daran, was das Thema hier zu bedeuten hat in Ostdeutschland, wo die Menschen von dieser sogenannten Basisrente ja leben. Das heißt, er hat kein Gefühl dafür. Ich erinnere, weil wir heute über Schröder schon gesprochen haben, das war nicht anders bei Schröder. Der hat wirklich mehrere schlechte sozusagen Jahre hingelegt und ihm stand das Wasser bis zum Halse, bis er zu seiner Agenda 2010 kam. Das heißt also, es musste erst schlimm genug werden, bis er zu einem gewissen sozusagen Durchblick kam und die richtigen Leute damit beauftragte, eine Zukunftsentwicklung zu fixieren und das dann auch als große Reform letztlich in die Geschichte hier eingeht. Also Schröder hat ja an dieser Stelle gepunktet, mit dem Folgen natürlich, dass die SPD zerstört worden ist. Ähnliches scheint Merz nicht zu wagen, denn das hieße ja, er müsste erstmal an die Reichen ran, erstmal dort schneiden, erstmal dort sozusagen Mittel holen, bis er dann sagen kann, ja meine Lieben, jetzt müssen wir alle den Gürtel enger schnallen und vielleicht eine Stunde länger arbeiten oder an anderer Stelle sozusagen auch die Möglichkeiten der Menschen einschränken. Solange er das nicht macht, glaube ich, kann er niemanden überzeugen mit dem, was er da tut. Und ich kann ja nur hoffen, dass das nächste Jahr erfolgreicher ist. Es wäre für uns alle besser.
Noch ein weiteres gruseliges Thema ist der Hunter-Virus. Dem Coronavirus habe ich am Anfang auch nicht so ernst genommen, da so weit weg. Naja, und dann wurde es eine weltweite Pandemie. Wenn man dran denkt, dann kann man ja schnell Panik bekommen. Und ist da jetzt schon Panikmacher unterwegs oder ist es ernst zu nehmen, das Thema?
Na, ich würde das Wort in diesem Zusammenhang auf keinen Fall gebrauchen, weil umso öfter man sagt, kein Anlass zur Panik, umso mehr Panik gibt es. Denken Sie mal dran ans Klopapier, was gekauft worden ist. Ja. Alle in Europa sagten, wir haben genug davon. Das ist, vielleicht haben ja einige noch ein paar Rollen aus dieser Zeit, weil sie den ganzen Keller damit vollgebunkert haben. Das heißt also, umso häufiger man von Panik redet, umso panischer werden die Menschen. Das ist eine dumme Geschichte, passiert immer wieder und immer wieder in Medien, in Redaktion ist man sozusagen da sehr leichtfertig mit dem Begriff. Alles, was wir von diesem Hunter-Virus wissen, erstens, es gibt es schon länger im Gegensatz zu Covid in dieser Form. Zweitens, gibt es immer auch Ausbrüche und das gelang bis jetzt immer in Lateinamerika, vor allem also in Südamerika, das Ganze einzuhegen und es sozusagen nicht zur großen Pandemie werden zu lassen. Es hat auch nicht die sozusagen Durchschlagkraft einer Covid-Pandemie. Und das, was wir gestern und vorgestern gesehen haben, diese Evakuierung von dem Kreuzfahrtschiff, das läuft sehr professionell, trifft natürlich die Leute trotzdem, viele fahren auf Kreuzfahrten und sagen sich jetzt, hallo, wenn ich da auf so ein Schiff bin und dann passiert so etwas, wir haben das ja schon beim Irankrieg gesehen, dass dann plötzlich Schiffe festsaßen und niemand den Plan B hatte für so eine Situation und Wochen oder zum Teil Tage vergingen, bis man überhaupt in der Lage war, sozusagen den Leuten zu helfen. Hier ist es genauso, deswegen ist es auch so, sozusagen so fixiert alle auf diese Geschichte. Aber wir sehen auch nebenbei, dass eben halt an Panik Leute interessiert sind. Wir haben das gesehen, diese Proteste auf der Insel sind ja auch übers Internet geschürt worden. Da müssen wir einfach daraus lernen, dass wir künftig etwas kühler mit solchen Themen umgehen. Wir müssen darüber berichten, wir müssen Menschen warnen, aber nicht in dieser panischen Art und Weise.
Es ist ja eh besser, in der Sächsischen Schweiz Urlaub zu machen, oder?
Ja, ich meine, Sächsische Schweiz brennt dann irgendwie und, ja. Und da kann auch immer was passieren. Also ich will nur sagen, die Medien sind in einer schweren Situation. Auf der einen Seite so viel wie möglich detailliert darüber zu berichten, auf der anderen Seite nicht damit den Eindruck zu erwecken, wir hoffen doch, das kommt eine Pandemie, da haben wir noch mehr zu berichten. Also dieser Eindruck darf nicht entstehen und den hatte ich zum Teil ein bisschen sozusagen zu viel Alarmismus an dieser Stelle. Das heißt, auf einer hinteren Seite vernünftig darüber zu schreiben, ist richtig. Aber jetzt einmal ununterbrochen das in den Schlagzeilen zu haben, das finde ich übertrieben.
Vielleicht sollte Radio Freier ein Gute-Laune-Radio werden. Wenn wir ein Gute-Laune-Radio wären, was hätten wir?
Wir beide. Wir vermitteln doch immer Zuversicht.
Aber das müssen wir mit Fakten unterlegen. Haben Sie denn auch gute Nachrichten, die das auch belegen?
Also, wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzte Woche, hat mich am meisten gefreut, dass es geregnet hat und dass der Flutgraben erstmalig so in diesem Frühjahr, also ich kann mich wirklich nicht erinnern, ich bin nicht jeden Tag am Flutgraben, aber doch öfter, dass er richtig voll war. Ich hoffe, das Wasser fließt jetzt nicht einfach den Bach runter und bis in die, was machen wir beim, wir machen Nordsee, ja? Also wir gehen ja in die Elbe und dann geht es weiter in die Nordsee, ja. So, aber ich sage mal, es ist schön für die ganze Natur. Im Frühjahr muss es ordentlich regnen, wenn es im Sommer und im Herbst eine gute Ernte geben muss. Und insofern, sage ich mal, kam es gerade rechtzeitig, ja, die ganze Geschichte. Es gibt auch noch andere gute Nachrichten. Also die im Umstand, das wird man vielleicht im Augenblick noch gar nicht so sehen, dass Trump morgen nach China fährt, finde ich in dieser Weltlage richtig. Das heißt, dass sie keinen Anlass gefunden haben, sich nicht zu treffen, sondern sie müssen über diese Dinge reden, sie müssen über den Iran reden, sie müssen über die Energiekosten reden, sie müssen aber ihr kompliziert werdendes Verhältnis reden. Die Chinesen sind in einer starken Position, sie sind so stark wie seit Jahrhunderten nicht mehr in der Geschichte. Man muss es ihnen aber auch klar machen, dass sie dadurch auch eine Verantwortung haben. Und die freuen sich natürlich, dass in Amerika Trump regiert und dadurch sozusagen Amerika den Bach runtergeht, die alten guten Verhältnisse zu Europa, zu anderen Regionen kaputt gemacht worden sind. Aber insgesamt hoffe ich doch, dass sie noch so genug Verantwortung haben, mäßigend auf diese Entwicklung einzuwirken. Insofern, erstmal bin ich da doch zuversichtlich, dass der dahin fährt.
Herr Lachthofen, Sie kennen sich doch mit Krähen aus, mit Rabenvögeln. Ich habe nämlich so einen Rabe bei mir im Garten jetzt und der versaut mir meine Vogeltränke. Ich habe so eine schöne Vogeltränke, die mache ich immer frisch, damit die ganzen Vögel baden können. Und der kommt mit seinem Brot, der klaut irgendwie trockenes Brot. In der Nähe ist ein Bäcker, ich weiß nicht. Und dann weicht er das ein in der Vogeltränke, also der ist ja klug, weicht es ein und dann schnabuliert er das herrlich und dann ist das Vogelbad versaut. Kann ich mit dem reden?
Ein Vogelfreund geht raus, macht sauber, macht wieder frisches Wasser rein. Das gehört dazu. Also gerade die Vögel hatten jetzt auch durch die Hitze viel zu tun. Das sieht man auch bei den Krähen, wenn die dann irgendwo sitzen, Schnabel weit aufhalten. Also das heißt, die schwitzen auf diese Art und Weise. Für die war für alle es sehr schwer, sage ich mal, Wasser zu bekommen. Insofern sind Vogeltränken wirklich wichtig. Bei mir passiert das jederzeit. Das heißt auch, da kommen auch die Spatzen hin, aber auch die Krähen. Und die Krähen sind schlau genug im Gegensatz zu vielen anderen Vögeln, dass sie, was sie Essbares finden, unbedingt in Wasser tunken, damit das besser rutscht. Das ist einfach, das können Sie auch im Park beobachten. Übrigens, ich habe mal eine Zeit lang, wir haben hier einen Spielplatz im Park daneben und da ist am Montag oftmals der Papierkorb, Alter, das sieht schrecklich aus und drumherum liegt der ganze Mist. Und ich habe mich immer geärgert, dachte, naja, die Leute, was sollen denn die Kinder lernen, wenn die Eltern schon so das Ganze daneben werfen, ja? In Wirklichkeit gibt es zwei andere Freunde des Papierkorbs. Einmal die Eichhörnchen. Die schauen auch da rein und schauen, ob was Reste drin sind. Deswegen muss man immer überlegen, was für Reste man reintut. Und die anderen sind die Krähen. Ja. Mein Karl steigt auf das Ding drauf und schmeißt alles raus, was da drin ist. Und ärgert sich vor allem über die Beutel von den Hunden. Ja. Das wissen die auch zu unterscheiden. Aber die finden natürlich dann Pizzareste oder irgendwelche Kekse oder so etwas. Und das ist natürlich für die Ernährung von ihnen in der Stadt durchaus willkommen. Und das wird dann getunkt bei ihnen im
in der Vogeltränke. Na gut, dann muss ich es einfach sauber machen.
Also ganz locker machen, mithelfen.
Alles da. Das mache ich und will dann was Gutes tun. Herr Lachthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Bis nächsten Montag.
Das Mann, was die in Peking da verzapfen. Ja.
Bis dann. Danke, Herr Lachthofen.
Tschüss. Gut. Tschüss.